Heute geht's um Lukas 15 und ich würde gern einfach am Anfang noch kurz beten. Nehmen wir uns Zeit dazu, jeder persönlich, kann jeder ganz persönlich auch Gott einfach sagen, was er jetzt braucht. Ja, Jesus, ich möchte mich einfach auch anschließen an diese Gedanken und Wünsche und Bitten von meinen Geschwistern. Du weißt, was sie brauchen. Du weißt, was sie gesagt haben. Ich will es unkommentiert ja dir einfach so geben und stehen lassen. Ich weiß es ja nicht, was sie gesagt haben, aber ja, du weißt alles und ich danke dir, dass du segnen willst. Ich danke dir, dass du jetzt reden willst und ich möchte dich wirklich um Gnade bitten, um Segen für diese Zeit, ja und auch wirklich darum, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass es etwas Neues gibt, etwas von dir. Danke, dass du das schenken kannst. Amen. Ich möchte gern am Anfang das Kapitel vorlesen. Es ist recht viel Text, aber das machen wir trotzdem. Lukas 15, das ganze Kapitel. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie es findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und er sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit der Bibeltext. Das Kapitel 15 aus dem Lukas-Evangelium, das ist ein besonders schönes Kapitel. Da gibt es viel eindrückliche Inhalte, viel Tiefgang, viel Emotion, viel Wärme und es gibt Geschichten mit Happy End und es geht ganz viel um Freude. Und das Kapitel gehört, denke ich mal, mit zu den bekanntesten Bibeltexten überhaupt. Vor allen Dingen der Abschnitt von Vers 11 bis 32, also von dem verlorenen Sohn, das ist ja jedem bekannt. Entweder hat man schon in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst oder irgendwo in der Schule gehört oder kennt es durch Kunst oder Gemälde oder aber durch Andachten und Predigten. Oder man hat den Text einfach selbst schon oft gelesen und kennt ihn doch irgendwo sehr gut. Und ich denke, hier sitzen viele, die das schon viel gelesen haben und vielleicht auch schon viel darüber gehört haben oder Interpretationen dazu gelesen haben oder was auch immer. Und dann kann es manchmal so sein, dass das so ein ganz bekannter Text ist und so alles so vertraut, dass das dann irgendwann so ist, dass man innerlich abschaltet und so ein bisschen, ja, das rauscht so vorbei, weil der Klang und die Texte, die kennt man. Und dann ist das so, sagt mir nichts mehr, das ist nichts Neues. Kenne ich schon, nichts Nice, alles dabei. Aber ja, mir ging das zumindest so, als ich diesen Text gelesen habe in der Vorbereitung. Da ist mir das schwer gefallen, ihn neu zu entdecken. Da habe ich so gedacht, naja, ist ein bekannter Text, einfache Geschichte, einfacher Inhalt. Das ist schnell gesagt und schnell auch rübergebracht. Aber dann habe ich diese Geschichte ein paar Mal gelesen, diesen Bibeltext immer wieder und habe dann gemerkt, so eingängig und vermeintlich einfach, wie die Geschichte auch ist, ist sie doch ganz schön vielschichtig. Und gerade das Gleichnis, insbesondere von dem verlorenen Sohn, das kann man nicht auf eine einzige Formel bringen oder mit einer einzigen Pointe erklären. Dazu ist es trotz der scheinbar einfachen Erzählweise viel zu komplex und viel zu vielschichtig und facettenreich. Und dann habe ich gemerkt, das wird ja uferlos. Das noch und den noch und hier ein Aspekt und dann kommt nach. Und da könnte man die Stelle, ja, und dann kommt das noch dazu. Und vielleicht ist es dann einfach zu viel und erdrückt. Und außerdem habe ich gar nicht den Ehrgeiz und erst recht nicht die Kompetenz, die ganzen theologischen und inhaltlichen Aspekte aus diesem Kapitel jetzt in allumfassendem auszulegen und auch zu erfassen. Und genau gegensätzlich dazu war es fast ein bisschen so wie so ein roter Faden in der Vorbereitung, dass ich eigentlich ein bisschen dachte, Es gibt nur eine Botschaft und es gibt nur einen einzelnen Vers daraus, der eigentlich das Ganze überspannt. So ist es mir zumindest gegangen und deswegen soll es auch da eigentlich heute hauptsächlich drum gehen. Ein klitzekleiner Teilsatz aus dem Text, der hat mich immer sehr beschäftigt und hat mich besonders berührt. Angestoßen durch ein Lied, das mir dabei immer wieder in den Kopf kam, das heißt When God Ran, als Gott lief oder rannte. Und der Vers, den ich meine, das ist der Vers 20 aus dem Kapitel. Und er lief und fiel ihm um den Hals. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber jetzt erst nochmal, um den Rahmen zu spannen oder ein bisschen zu erklären, wie das mit dem Kapitel hier, was es auf sich hat, wie kam es dazu, dass der Herr Jesus überhaupt diese Gleichnisse erzählt? In den ersten beiden Versen wird klar, warum der Herr Jesus diese Gleichnisse erzählt hat. Der Anlass war die Beschwerde von den Pharisäern und von den Schriftgelehrten. Die haben sich beschwert und gemurrt darüber, dass er sich mit den Sündern abgibt und sogar mit ihnen isst. Hallo, geht's noch? Also das sind ja wohl Menschen, mit denen, ja gut, reden ist schon mal eigentlich schon viel zu viel, aber dann noch mit denen essen. Das heißt, in dem Fall, ja wirklich, das ist nicht nur mal so eben bei McDonald's, bei McDrive oder sonst was, sondern das war Tischgemeinschaft, das heißt, man hat Leben geteilt, man hat sich Zeit genommen füreinander und das ging den Pharisäern und Schriftgelehrten bei weitem zu weit. Das hat die Toleranz und das Verständnis der Pharisäer völlig aus dem Ruder gebracht. Aber genau das war ja letztendlich der Grund, warum der Herr Jesus seinen Zuhörern diese Gleichnisse erzählt. Sehr anschaulich und einfach macht er ihnen, ja, stellt er ihnen ein Gottesbild vor Augen. Ein Gottesbild voll Liebe, mit Güte und Mitleid, mit Barmherzigkeit, ein liebender Vater. Und er zeigt nicht nur so ein Bild, sondern im Grunde wirbt er auch darum, in dieses Bild mit einzustimmen, weil es einfach den wahren Gott zeigt. Und diese drei Gleichnisse, die haben drei elementare Gemeinsamkeiten. Erstens, verloren gehen. Zweitens, wiederfinden. Drittens, Aufforderung zur Mitfreude. Und das macht ganz, ganz einfach deutlich, dass diese Geschichten nicht einfach nur Geschichten sind, schön zu lesen und ganz nett so, wenn man es mal so Langeweile hat, sondern hier geht es um die Demonstration und um die Offenbarung der Wesensart Gottes. Wie er verlorene Sünder sucht und sich einfach riesig und von Herzen freut, wenn auch nur ein einzelner Mensch sich finden lässt. Im Gleichnis von den verlorenen Schaf und von dem Silbergroschen, da ist der Fokus so hauptsächlich auf diesen suchenden Gott, auf diese göttliche Suche gerichtet. Und das verlorene Schaf, das ist ja völlig passiv. Da ist nichts beschrieben, nichts darin erzählt, wie es verloren gegangen ist. Aber wie eine Selbstverständlichkeit wird berichtet, geht man davon aus, dass wenn ein Mensch eben 100 Schafe hat und eins verliert, ja, dann sucht er das. Das war nicht irgendwie außergewöhnlich. Und ich weiß jetzt nicht, wie eure Bindung zu Schafen ist oder wie ihr da in dem Verhältnis steht. Aber ich finde, man muss das schon erst nochmal, ja, zumindest überdenken oder auch wissen. So wie der Herr Jesus das hier erklärt, sagt er ja, es ist nichts Außergewöhnliches. Wenn jemand 100 Schafe hat, dann lässt er die und geht dem einen nach. Das war plausibel, für alle nachvollziehbar. Und man könnte natürlich auch denken, so in heutiger Zeit, ja, 100 Schafe, mein, 99 habe ich ja noch, ne? Und eins, pff, vielleicht gibt es bald Nachwuchs und naja, dann schauen wir mal. Aber so wie der Herr Jesus hier davon spricht, ist es eigentlich auch für die damalige Zeit normal gewesen. Es wäre ein ganz normal denkender Mensch, wäre ganz klar diesem Schaf hinterhergegangen. Er hätte es gesucht. Und genauso bei dem Gleichnis von diesem Silbergroschen, oder in einer anderen Übersetzung heißt es ja Drachme. Aus dem Gleichnis von dem Weinberg, wo der die Arbeiter in den Weinberg schickt, in Matthäus ist das, da wird dieser Wert, dieser Silbergroschen, als Tageslohn eingesetzt oder so benannt. Ich weiß es nicht, wie viel wert das ist. Wenn man so hört, Silbergroschen, könnte ja sein, dass man denkt, ach, so ein verstaubtes altes Ding, dann ist es halt weg. Aber um das nur plausibel zu machen, sagen wir einen Tageslohn oder irgendwie, stellt euch vor, eine Hausnummer muss ja nicht ein Tageslohn sein, sagen wir 100 Euro. 100 Euro, der 100-Euro-Schein ist weg. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich den natürlich zu Hause suche. Wenn ich weiß, ich habe ihn irgendwo hingelegt, dass ich danach suche. Und zum Zweifelsfall natürlich auch ein bisschen länger und mit Fleiß. Das geht jedem ein, das ist verständlich. Und ja, nachvollziehbar, dass man etwas, was man wertschätzt, dann auch sucht. Und genauso nachvollziehbar und selbstverständlich ist es auch, dass Gott sucht nach verlorenen Menschen, weil er sie liebt und weil er weiß, dass sie ohne diese Suche garantiert und für immer verloren wären. Und ich denke, ihr könnt euch auch alle an Situationen erinnern und hoffe, dass ihr euch an Situationen erinnern könnt, wo ihr was verloren habt und dann wiedergefunden habt. Aber mir fallen da einige Dinge ein. Ich denke da nur, da sitzt schon einer, ne, mit verschiedenen verlorenen Mützen und Handschuhe und was weiß ich nicht alles, wo man sich auch freut, wenn das wieder da ist. Aber ich weiß auch noch mit Schweißperlen auf der Stirn, wie ich mal nach einem Haustürschlüssel gesucht habe oder nach einem Portemonnaie mit allen möglichen Sachen drin und so. Und dann ist das doch eine wahnsinnige Erleichterung und einfach eine Freude, wenn man das wiederfindet. Und an diesen Moment des Wiederfindens, da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und um so eine Freude, dieses Wiederfinden, da geht es hier drum. Aber hier geht es nicht darum, dass man irgendwas aus Schusseligkeit irgendwo hat liegen lassen und vergessen hat, sondern hier geht es darum, dass was echt Verlorenes echt wiedergefunden wird. Eine göttliche Freude über Sünder, die zur Buße kommen. Und am Ende von den ersten beiden Gleichnissen, da steht das, jeweils in besonderer Weise wird das nochmal betont, die himmlische Freude über die Buße und Umkehr eines Sünders. Vers 7. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder Vers 10. So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Dadurch ist es uns möglich, einen Einblick zu bekommen in Gottes Gefühle und Emotionen. Da wird deutlich, dass Gott nicht irgendeine Macht ist, nicht irgendetwas, was unnahbar irgendwo da draußen ist, sondern Gott ist ein Gott, der Nähe sucht, der Gemeinschaft sucht mit seinen Geschöpfen und der sich sehnt nach seinen Geschöpfen und der sich unglaublich freut, wenn ein Mensch, ein einziger Mensch sich zu ihm wendet. Ein Gott mit Sehnsucht, mit Gefühlen zu uns Menschen und mit Freude beim Wiederfinden. Das ist dieser Blick, der Blick Gottes, den der Herr Jesus in dieser Geschichte seinen Zuhörern vor Augen stellt. Ein liebevoller und sehnsüchtiger Blick Gottes, der Menschen sucht, egal ob sie fromm sind, ob sie jüdisch sind, heidnisch, philosophisch, atheistisch, idiopathisch, moralisch, pyknisch, athletisch, psychisch oder bayerisch oder was es auch sein mag. Eins davon oder alles oder keins. Es ist ganz egal. Gott sucht echt jeden, ohne politische Grenze oder ohne gesellschaftliche Einteilung und auch ohne Abstufung in der Qualität und Intensität der Suche. Jetzt ging es hier in den ersten beiden Gleichnissen mit dem Schaf und mit dem Geldwerten, mit dieser Münze, ja eher um passive Dinge, ein passives Tier oder eben ein Gegenstand, ja, wenn es auch ein Wertgegenstand war, aber es war doch ein Gegenstand. Im Gegensatz dazu geht es jetzt in dem verlorenen Sohn, in dem Gleichnis, ja um einen Sohn, und der ganz und gar nicht passiv ist. Da wird es dann schon spannender mit der Frage, ist es auch selbstverständlich und nachvollziehbar, diesen Sohn zu suchen? Der ist doch selber weggegangen, bewusst, und hat nicht mal leise, sondern laut und deutlich noch Servus gesagt. Er wollte weg, nichts lieber als das. Dem war es zu Hause zu eng, zu langweilig und zu gewöhnlich. Der hat es doch nicht anders gewollt. Hier in der Geschichte von dem verlorenen Sohn hat man den Eindruck, dass der Fokus jetzt so ein bisschen so auf den Sohn übergeht und gerichtet ist. Und der scheint ja der Aktivere. Es geht vielmehr um das, was ihn bewegt, was er macht, was er denkt, was er tut. Und diese Details sind ja auch wichtig, damit wir uns da drin wiederfinden, dass wir uns da selber drin entdecken können. Andererseits aber machen sie auch erst deutlich und betonen, wie außergewöhnlich es ist, dass Gott, dass der Vater diesen Sohn sucht und dass Gott dich und mich gesucht hat. Und genau das ist mir beim Vorbereiten auch besonders aufgefallen, dass es gerade auch in dieser Geschichte eigentlich hauptsächlich darum geht, was Gott sieht und was Gott tut und noch mehr, wie er es tut. Vers 20, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Dieser Vers, der war das, der mich so getroffen hat, so emotional berührt hat. Wie man es auch sagen will, ja, ich war innerlich bewegt oder mein Herz wurde warm und das sind ja alles so komische Floskeln, die man da nennt, aber es war wirklich so. Es hat mich angesprochen, dieser Vers, weil es mich so getroffen hat, aus diesem Blickwinkel, den Gott hat. Egal, was ich in meinem Leben für einen Schrott angesammelt habe und was ich alles verzapft habe und was auch passiert sein mag, Gott sieht mich. Das ist das eine. Und das ist mir vor ein paar Wochen dann nämlich auch in dieser Vorbereitung nochmal besonders aufgefallen. Das war so, hat so da reingepasst. Da hatte die Hildegard im Hauskreis einen Vers aus 1. Mose 16 vorgelesen. Da geht es um die Hagar, die das auch so erlebt. Die ist in die Wüste, die ist alleine mit ihrem Sohn, mit dem Ismael. Und da sagt sie, dass sie den Namen des Herrn nannte. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das steht fest, das ist einfach so. In 2. Chroniker 16 hatten wir auch vor ein paar Wochen, da hatte der Hannes sich nur in dem Vers vertan, hat er was von Korinther erzählt und ich habe den erst gesucht und dachte, was liest der da? Das ist Chroniker, 2. Chroniker 16, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich, oh jetzt habe ich das gar nicht ausgeschrieben, um sich treu zu erweisen, oder um die zu stärken, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und in Sprüche 15, Vers 3 steht, die Augen des Herrn sind an allen Orten. Sie schauen auf Böse und auf Gute. Also, Gott sieht jeden. Gott sucht die Gemeinschaft mit dir und mit mir jeden Tag, neu und immer wieder. Und Gott sehnt sich nach dir, er liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Und jetzt stellen wir uns diese Situation bitte noch einmal vor. Der Mann hat zwei Söhne, die waren erwachsen. Also, er kann nicht mehr so ganz der Jüngste gewesen sein. Jetzt muss der quasi wirklich jeden Tag Ausschau gehalten haben, in die Ferne geguckt haben, wo ist mein Sohn? Obwohl der einfach weggegangen ist und wollte weg und wollte nie wiederkommen. Aber er geht jeden Tag und schaut. Und ohne zu wissen, ob er vielleicht überhaupt mal wiederkommt, er geht jeden Tag und sieht am Horizont irgendwann eines Tages einen Menschen. Und er sieht seinen Sohn. Und da steht in diesem Vers, als er noch weit entfernt war. Und dann gibt es diese Situation, dieses liebende Vaterherz, diese brennende Sehnsucht und dieses, da gibt es kein Halten mehr. Dieser Mann Meinetwegen, hier sitzen einige, die schon neue Gelenke haben. Vielleicht war es bei dem auch so, bei jedem Schritt, oh Mensch, diese blöde Hüfte. Vielleicht war es auch so, dass seine Pumpe nicht mehr so konnte und er wollte, aber muss zwischendurch, nein, es gab kein Halten, er rennt. Er läuft, was das Zeug hält. Wie Schmidts Katze geht er ab. Da ist nichts, was den halten kann. Und dann das einzige Ziel, mein Sohn. Ich will meinen Sohn wieder haben. Und er sieht ihn und rennt. Und das ist was, das hat mich einfach echt berührt, weil ich in dieser Situation stecke, weil das einfach jeder Mensch so erleben kann. Ein Senior im Orient, ja, nur das nochmal so ganz am Rande, der ist nie gerannt. Ja. Also der ist, wenn er überhaupt gegangen ist, dann nicht sehr weit. Ja. Da mussten schon die Leute zu ihm kommen. Das gehörte sich einfach für einen Herrn nicht. Und das hier war ja einer, der hatte viele, viele Tagelöhner und der hatte, sicherlich war der wohlhabend. Aber dieser Mann, das ist ihm alles egal, der rennt zu seinem Sohn. Und ja, es ist einfach unglaublich, was da für eine Emotion frei wird. Was für ein Kracher an wertschätzender Vaterliebe zu seinem Sohn. Und dieses Lied, was mich da so, das möchte ich gerne einfach zitieren, weil es da genau reinpasst. Als Gott rannte, allmächtiger Gott, der große Ich Bin, der ewige Fels, omnipotent, mächtig, voller Kraft, herrlicher Herr, siegreicher Kämpfer, herrschender König, König der Könige, mächtiger Bezwinger, beeindruckender und anbetungswürdiger Herr. Das einzige Mal, dass ich diesen habe rennen sehen, war, als er zu mir rannte, mich in den Arm nahm und meinen Kopf an seine Brust drückte und sagte, mein Sohn ist wieder zu Hause. Er strich mir durchs Gesicht, wischte meine Tränen ab und sagte voller Vergebung in seiner Stimme, mein lieber Sohn, nur dass du es weißt, ich liebe dich immer noch. Das hat mich überrascht, überwältigt und brachte mich auf die Knie, als Gott rannte. Soweit das Zitat. Da drängt sich natürlich schon die Frage auf, hast du schon einmal Gott rennen sehen? Oder würdest du die Situation gerne einmal erleben? Gern mal so einen Empfang haben? Wenn das so ist und du die Situation noch nicht kennst, dann gilt die klare Einladung aus Offenbarung 3. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Die einzige Voraussetzung dazu, Gott rennen zu sehen, ist zu erkennen, dass ich Gott brauche und dass ich meine Schuld und Fehler vor ihm bekenne und ausspreche und um Vergebung bitte. Und das ist auch schon alles, was eben in diesem Vers 7 und 10 steht, wenn ein Mensch Buße tut und zu Gott umkehrt. Der Herr steht an der Tür und klopft. Der Vater steht jeden Tag und schaut in die Ferne. Wo ist mein Sohn? Aber der Herr Jesus, der steht außen an der Tür und klopft. Und ohne freiwilliges Türöffnen von innen geht er nicht hinein. Und der Vater ist auch nicht in das ferne Land gezogen und hat seine Mitarbeiter und seine ganzen Tagelöhner losgeschickt und den Sohnemann am Schlawittchen genommen und ihn nach Hause gezerrt. Gott zwingt überhaupt niemanden. Gott möchte nur Freiwillige. Und trotzdem, ja, ist es einfach so beeindruckend, wie stark dieser Zug, diese Liebe ist, die da einfach in dieser Geschichte auch rauskommt. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch jetzt gegangen ist dabei. Mich hat es einfach extrem bewegt, diese eine Stelle und dieser Gedanke daran, diesen Aspekt, dass Gott keine Mühe scheut, dass Gott wirklich sich aufopfert und alles gegeben hat für mich. In diesem Kapitel will Jesus neu deutlich machen, wer Gott ist. Er zeigt uns sehr deutlich, wie Gott jedem Einzelnen nachgeht und wie er sucht, bis er findet und dann, wie er sich dann freut. Es wird deutlich, wie Gott investiert, um zu suchen. Und dass es ihm nichts wichtiger ist, als Gemeinschaft mit uns zu haben. Es wird aber auch deutlich, wie außergewöhnlich es eigentlich ist, dass der ewige Gott selber für mich gerannt ist. Und dieses Rennen war kein kurzer Sprint. Dieses Rennen ist auch nicht irgendwie nur mal so mal eben. Es ist die vollkommene Aufopferung für mich, indem er seinen einzigen geliebten Sohn gegeben hat, der für mich auf Golgatha gestorben ist. Ich wünsche euch, dass ihr viele schöne Momente mit Gott erlebt diese Woche, dass ihr euch daran erinnert, dass Gott dich und mich wirklich so liebt, dass er alles liegen lässt und einfach nur, wenn wir uns zu ihm wenden, ist er sofort da. Es gibt keine einzige Situation, ja, wo wir mehr machen müssten. Es gibt nichts, was wir irgendwie noch unternehmen müssen oder irgendwie so wie bei dem Sohn. Das ist so ein Schritt in die richtige Richtung und den Rest der Strecke rennt Gott. Und es ist so wunderbar, dass wir so einen Gott an unserer Seite haben, der uns liebt und der sich einfach auch so um uns kümmert, wie dieser Vater um den Sohn. Amen.